Die Gnade Gottes und die Liebe unseres Herrn Jesus Christus und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Liebe Gemeinde, wir nähern uns dem Ende der Predigtreihe über das erste und zweite Buch Könige. Und wir haben dabei viele Könige erlebt, die ihr Volk nicht in die Anbetung Gottes geführt haben, sondern sie haben andere Götter angebetet, sie haben Götzen angebetet und sie haben eigene Pläne verfolgt. Und wir haben Propheten gesehen, die den Königen immer wieder das Gericht Gottes wegen ihrer Abirrungen verkündet haben. Und wir durften staunen über den Mut und auch über die Mittel, die Gott den Propheten mitgegeben hat. Und wir waren teilweise sicher auch irritiert über die Geschehnisse. Gerade vor zwei Wochen, da hatten wir hier eine Predigt von dem Markus Dedner über Jona 2 und da wurde uns noch einmal die Geschichte von diesem Propheten vor Augen geführt, der von Juda nach Israel vom Südreich ins Nordreich gegangen ist, um dem König dort zu verkünden, dass er ins Gericht kommt, weil er sein Volk dem Götzendienst zuführt. Und das war eine sehr mutige Tat von ihm und man denkt, ha, alles gut, das ist ein treuer Mann. Und dann sehen wir, dass er auf dem Rückweg von Löwen gefressen wird. Und warum wird er auf dem Rückweg von Löwen gefressen? Weil er nicht das gemacht hat, was Gott ihm gesagt hat. Er sollte direkt nach Hause gehen, er wurde aber von einem anderen Propheten aus dem Nordreich verführt, dort zu bleiben, noch eine Nacht. Und hat Gott gesagt, du hast nicht mein Wort befolgt und jetzt wird dir ebenso das Gericht kommen. Das war in 1. Könige 13. Und was wird uns über diese ganzen bisherigen Kapitel 1. und 2. Könige, die wir gelesen haben, deutlich? Gott hat sein Volk aus der Sklaverei Ägyptens befreit und ins gelobte Land geführt. Und das Volk, das hat immer und immer wieder mit innerer Zerstrittenheit, wir hatten zwei Könige, Juda und Israel, Königreiche, Juda und Israel, und mit der Anbetung fremder Götter zu kämpfen. Das zieht sich durch das ganze Buch. Und im heutigen Abschnitt, Kapitel 17 bis 20, das zweite Buch Könige, da habe ich diesen Abschnitt überschrieben, wie wir im Grunde die gesamten Bücher Könige überschreiben können, nämlich Gottes Volk in Untergang und Erneuerung. Wir haben also in beiden Büchern eine beständige Berg- und Talfahrt gesehen in Bezug auf die Art und Weise, wie das Volk Israel, also alle 12 Stämme, Gott, ihren Herrn und Befreier nachfolgt. Und dabei sehen wir eben nach der Trennung von Nord- und Südreich durchaus zwei unterschiedliche Verläufe. Während das Nordreich, das sind die 10 Stämme Israel mit der Hauptstadt Samaria und eben Königen, die nicht aus der Davidslinie stammen, die entfernen sich beständig von Gott und beten eben die Götter der Völker ringsum an. Und manche dieser Könige beten ausschließlich die Götter um sie herum an, beten ausschließlich Götzen an. Und andere beten parallel Gott an und die Götzen. Jedoch folgen sie eben Gott zu keiner Zeit so nach, wie Gott es vorgegeben hat. Und das Nordreich befindet sich also in einem kontinuierlichen Untergang oder Niedergang. Das Südreich dagegen, das sind die beiden Stämme mit der Hauptstadt Jerusalem, hat die Könige aus der Davidslinie und praktiziert in ähnlicher Weise wie das Nordreich die Anbetung heidnischer Götter. Doch immer wieder sind Könige dabei, die das Volk zur rechten Anbetung von Jahwe, von dem Gott, der sie errettet hat, aus Ägypten zurückführen wollen. Und dann kommt es eben auch immer wieder zu einer Erneuerung des Bundes. Und mit unserem Text, da beginnen wir in Kapitel 17 mit dem Nordreich und das ist das letzte Kapitel, wo wir etwas von dem Nordreich lesen. Und deshalb habe ich es überschrieben, der Untergang ohne Gott. Das Nordreich, das sind die 10 Stämme, die sich während der Regentschaft Rehabeams, das ist der Sohn von Salomo, das ist der Sohn von David, aus der Dynastie Davids, da haben sie sich von losgesagt und sie gehen jetzt eben ihren eigenen Weg. Und ich werde jetzt den Predigttext, 3 Kapitel, werde ich also nicht vorab lesen, sondern nehmt euch eure Bibel und lest fleißig mit, weil wir schauen immer wieder in den Text hinein. Und wenn ihr jetzt gerade keine habt, lauft noch schnell da vorne hin, da sind eine ganze Menge Bibeln, wo ihr dann fix nachschlagen könnt. 17, Vers 1. Im 12. Jahr des Ahas, des Königs von Juda, wurde Hosea, der Sohn Elas, König über Israel in Samaria und er regierte 9 Jahre lang. Und er tat, was böse war in den Augen des Herrn, doch nicht wie die Könige von Israel, die vor ihm waren. Gegen ihn zog Salmanasser, der König von Assyrien, herauf und Hosea wurde ihm untertan und zahlte ihm Tribut. Als aber der König von Assyrien erfuhr, dass Hosea eine Verschwörung gemacht und Boten zu So gesandt hatte, dem König von Ägypten, und dem König von Assyrien nicht wie alle Jahre Tribut gezahlt hatte, da nahm er ihn fest und legte ihn gebunden ins Gefängnis. Und der König von Assyrien durchzog das ganze Land und kam vor Samaria und belagerte es 3 Jahre lang. Und im 9. Jahr Hoseas eroberte der König von Assyrien Samaria und führte Israel gefangen nach Assyrien und er siedelte sie in Halach und am Habor, dem Fluss Gosans und in den Städten der Meder an. Hosea ist also der letzte König aus dem Nordreich und scheinbar ist er nicht so übel wie viele seiner Vorgänger, immerhin, aber er ist auch nicht gut genug, um das Gericht Gottes nochmals zu verschieben. Und ab Vers 7 lesen wir dann, warum das Gericht vollzogen wurde. Und es geschah deshalb, weil die Kinder Israels gesündigt hatten gegen den Herrn, ihren Gott, der sie aus dem Land Ägypten geführt hatte und aus der Hand des Pharao, des Königs von Ägypten. Und weil sie andere Götter fürchteten und weil sie nach den Satzungen der Heidenvölker wandelten, die der Herr vor den Kindern Israels vertrieben hatte und nach den Satzungen der Könige von Israel, die diese gemacht hatten. Die Deportation erfolgte, weil Israel eben nicht die Hilfe bei Gott suchte, sondern bei dem König von Ägypten und weil das Volk andere Götter anbetete und fürchtete und eben nicht den Herrn. Und konkret wird dem Volk in folgenden Versen, Vers 9, vorgeworfen, sie bauten Höhlen und an allen ihren Wohnorten, von den Wachtürmen bis zu den festen Städten. Und sie errichteten Gedenksteine und Aschera-Standbilder auf allen Hügeln und unter allen grünen Bäumen. Und sie räucherten auf allen Höhen wie die Heiden. Und das sind übrigens Verse, das ist genau das, was Juda, das Südreich, auch gemacht hat. Da müssten wir jetzt zurückblättern, den 1. Könige 14, da heißt es ab Vers 22, und Juda tat, was böse war in den Augen des Herrn, und sie reizten ihn zur Eifersucht durch ihre Sünden, die sie begingen, mehr als alles andere, was ihre Väter getan hatten. Und jetzt kommt es, genau der gleiche Text, denn sie bauten auch Höhlen und Gedenksteine und Aschera-Standbilder auf allen Hügeln und unter allen grünen Bäumen. Also, wir können festhalten, Juda war kein Stück besser als das Nordreich, als Israel. Aber wenn wir genau hinschauen, wann sie das gemacht haben, im Südreich, Juda, das haben sie gemacht unter Rehabeam, das war der Sohn von Salomo. Also direkt nach der Spaltung haben sie auch im Süden dann sofort angefangen, die Götter der Umgebung anzubeten und haben ihnen Gedenksteine und Standbilder gemacht. Da können wir uns dann fragen, wenn das Nordreich jetzt so hart bestraft wird, dass sie deportiert werden, dann sind doch ganz sicher die Aussichten für das Südreich nicht viel besser. Und das werden wir dann eben auch noch sehen. Aber kommen wir jetzt zurück zum Untergang des Nordreichs. Israel wird also vorgeworfen, dass sie böse Dinge getrieben haben, die den Herrn erzürnten, und sie dienten den Götzen, vor denen der Herr sie ausdrücklich gewarnt hatte, als er sie in das Land geführt hat. Und dann versuchten sie das Ganze irgendwie auch noch vor Gott zu verheimlichen. Vers 9. So hatten die Kinder Israels gegen den Herrn, ihren Gott, heimlich Dinge getrieben, die nicht recht waren. Also was ist das für eine Vorstellung, was das Volk da hat? Aber haben wir nicht auch diese Vorstellung, dass wir denken, wir können vielleicht heimlich sündigen? Wir können sicher heimlich sündigen vor unserem Nächsten, weil was in meinem Kopf stattfindet, das sieht keiner. Aber wir müssen genauso wissen, dass Gott es sieht. Also insofern, wenn wir darüber lächeln, die Kinder Israels haben gegen ihren Herrn gesündigt und heimlich Dinge getrieben, die nicht recht waren, ja, dann müssen wir im Grunde auch über uns lächeln. Wie können wir so naiv sein? Was dem Nordreich auch noch vorgeworfen wird, ist, sie gehorchten dem Propheten nicht, die Gott geschickt hatte, sondern sie waren eben widerspenstig gegen diese Propheten. Vers 16 und 17 fasst das alles nochmal zusammen. Sie verließen alle Gebote des Herrn, ihres Gottes, und machten sich Bilder, zweigegossene Kälber, machten ein Aschera-Standbild und beteten das ganze Heer des Himmels an und dienten dem Baal. Und sie ließen ihre Söhne und ihre Töchter durchs Feuer gehen und trieben Wahrsagerei und Zauberei und verkauften sich zu tun, was böse ist in den Augen des Herrn, um ihn zu erzürnen. Der Herr hatte also immer wieder Propheten geschickt, doch die Kinder Israels waren verhärtet gegen die Botschaft. Und sie lebten weiter in ihren Sünden. Und darüber hinaus verachteten sie seine Satzungen und den Bund, den er mit ihren Vätern geschlossen hatte. Und lieber lebten sie so wie die Heidenvölker. Und sie ließen sogar ihre Söhne und Töchter durchs Feuer gehen. Das heißt, sie opferten ihre Kinder für heidnische Götter. Und letztlich lesen wir in Vers 23, bis der Herr Israel vor seinem Angesicht hinwegtat, wie er durch alle seine Knechte, die Propheten, geredet hatte. So wurde Israel aus seinem Land nach Assyrien weggeführt bis zu diesem Tag. Und wir haben sie tatsächlich nie wieder gesehen. Gott wurde also von dem Volk Israel immer wieder abgewiesen, obwohl er sie aus der Sklaverei in Ägypten befreit hatte. Und er sie auch immer wieder vor den Feinden bewahrt hatte bis dahin, die in das gelobte Land einzudringen suchten. Das Volk war nicht bereit, Gott anzubeten, und vielmehr wandten sie sich den Götzen der ungläubigen Völker um sie herum zu. Ihnen fehlte die Furcht vor dem Herrn, und deshalb wandten sie sich ab und wandten sich den Göttern zu, die ihnen Versorgung, Freude, Zufriedenheit und Heil versprachen. Und deshalb ließ der Herr sie von seinem Angesicht hinwegnehmen. Wir müssen aber erkennen, dass Götzendienst eben nicht auf Schreine und heidnische Tempel beschränkt ist. Götzendienst wohnt in unserem Herzen. Götzendienst wohnt in den Herzen der Menschen, die auf andere Dinge schauen, um zu bekommen, was eben nur Gott ihnen geben kann. Und worauf wir schauen, das ist häufig Geld, das ist Ansehen, das ist Macht, das ist Erfolg, das ist sexuelles Vergnügen. Aber eben alle diese Probleme, diese Sündenprobleme, sind Anbetungsprobleme. Wir müssen uns fragen, was ist die höchste Priorität in meinem Leben? Und unser Lebensstil verrät, welchen Gott wir anbeten. Und hier möchte ich zu einer Anwendung für uns kommen. Das Volk Israels ist untergegangen, weil es Gott abgelehnt hat. Die Menschen heute machen im Grunde das Gleiche. Sie lehnen Gott ab und sie haben gute Gründe, es ihnen nicht gleich zu machen. Wir sollten einen Gott, der erlöst, nicht ablehnen. Halten wir uns vor Augen und erkennen wir, dass wir eben als Sünder verloren gehen. Wir sind kein Stück besser als das Volk Israel oder die Menschen um uns herum, wo wir sagen, ja, die stehen nicht im Glauben. Erkennen wir, dass Gott es ist, der uns aus unserer Verlorenheit herausholt. Gott ist es, der uns zu ihm hinführt. Sein Sohn Jesus Christus ist unser Erlöser. Zeigen wir also Dankbarkeit über unsere Erlösung im täglichen Leben und eben nicht nur bei der gemeinsamen Anbetung hier im Gottesdienst oder bei anderen Veranstaltungen in der Gemeinde, sondern eben, ja, dass es das ist, was uns in unserem Herzen ja wirklich vorantreibt. Lehnen wir Gott nicht ab, der als Einziger unsere Bedürfnisse nachhaltig stillen kann. Wir sehen in unserem Text die Folgen von Götzendienst. Die Menschen leben unmoralisch und sie beten falsche Götter an. Und warum machen sie das? Sie erhoffen sich dadurch Zufriedenheit. Also, frag dich, was passiert? Wenn Geld dein Götze ist, dann wirst du entweder niemals genug davon haben oder wenn du kein Geld hast, wirst du darüber sehr verzweifelt sein. Wenn dein Götze Beliebtheit ist, so wirst du immer das Gefühl haben, nicht beliebt genug zu sein. Da immer jemand da ist, der dich vielleicht nicht so mag, wie du dir das wünschst. Und wenn du Erfolg nacheiferst, dann wirst du eine Aufgabe nach der anderen erledigen, um voranzukommen. Aber du wirst das Ziel nicht erreichen, denn die Erfolgsleiter, die wird immer eine Stufe höher sein, als wo du gerade stehst. Und so geht es eben mit allen anderen Götzen auch so. Überlege, was der Götze in deinem Leben ist, beziehungsweise was zu deinem Götzen werden könnte. Schau es dir an und prüfe, ob es dich nachhaltig erfüllt. Und dann wirst du sehen, dass das nicht der Fall ist. Im Psalm 16 haben wir es zu Anfang des Gottesdienstes gehört. In Vers 4, da heißt es, zahlreich werden die Schmerzen derer sein, die einem anderen Gott nacheilen. Das ist ein Lobpsalm von David, aber darin sagt er eben auch, wenn ich etwas anderes in meinem Leben anstrebe als die Nachfolge Gottes, dann werde ich Probleme bekommen in meinem Leben. Dann werde ich Schmerzen haben. Denn so geht es dann eben allen, die Götzen nachlaufen. Und stattdessen endet der Psalm dann mit der Ausrichtung auf Gott. Du wirst mir den Weg des Lebens zeigen. Vor deinem Angesicht sind Freuden in Fülle. Liebliches Wesen zu deiner Rechten ewiglich. Das ist der Ausblick, den wir haben dürfen, wenn wir Gott nachfolgen. Gott ist der Einzige, der unsere Bedürfnisse nachhaltig stillen kann. Das Volk Israel ist untergegangen, da sie sich schon unter Rehabeam, dem Sohn Salomos, vom Haus Davids losgerissen hatten. Und Jerobeam haben sie zum König gemacht und er verführte Israel zu schwerer Sünde. Wir haben allerdings gerade auch schon gesehen, dass die Sünde von Juda nicht kleiner war. Rehabeam hatte Juda in die gleichen Sünden geführt, Aschera-Bilder und auch die Höhen. Doch mit Juda hatte Gott mehr Geduld, weil in Juda eben auch die Linie Davids fortgesetzt wurde. Das hatte Gott David versprochen, dass eben seine Linie sich durchtragen wird. Die Kinder Israels blieben auf dem Weg ohne Gott und deshalb wurden sie jetzt aus dem Land herausgeführt. Und wir wissen, dass auch Juda die Geduld Gottes überstrapaziert hatte. Aber jetzt ist das Land also frei, das Volk Israel ist nicht mehr da und der Salmanasser, der König von Assyrien, sagt, wenn ein Land ganz unbewohnt ist, liegt es brach, also schicke ich von anderen Teilen meines großen Reiches Menschen dorthin, damit sie dort leben und das Land bearbeiten. Und die angesiedelten Assyrer, die hatten natürlich auch keinen Respekt vor dem Herrn und so sandte der Herr dann Löwen nach Israel, die den Menschen dort einigen Schaden zufügten, sodass sie eben tatsächlich Angst hatten vor diesen Löwen. Und Gott lehrte dem Volk auf diese Art und Weise Gottesfurcht. Und so bat das Volk Salmanasser, dass er Priester des Landesgottes Israel dorthin schickt, damit dieser Priester den Menschen beibringt, wie denn jetzt diesem Gott zu dienen wäre. Und dann hat Salmanasser tatsächlich einen israelitischen Priester nach Bethel beordert und der lehrte dann den Menschen dort, den Herrn, wie sie den Herrn fürchten sollten. Aber gleichzeitig verehrten sie auch weiterhin ihre eigenen Götter. Die Geschichte der 10 Stämme des Nordreichs ist somit beendet und Israel ist untergegangen, weil es sich eben von Gott abgewendet hat. Aber das Südreich besteht noch. Und damit kommen wir zu unserem zweiten Punkt, die Erneuerung durch wahren Gottesdienst. In Kapitel 18 beginnen dann die letzten Kapitel des zweiten Königebuchs und jetzt geht es eben nur noch um das Südreich, um Juda mit der Hauptstadt Jerusalem. Zuletzt haben wir ein schreckliches Bild des Volkes gesehen, nicht nur in Israel, sondern auch in Juda. Das Volk lebte im Götzendienst und nicht nur die Könige von Israel haben einer nach dem anderen gesündigt und das Volk verführt, sondern auch Ahas, der König von Juda, der gilt als einer der schlimmsten Könige, die in Juda regiert haben. Aber wir alle werden älter, also ist dann auch Ahas gestorben und dann kommt sein Sohn, der Hiskia, und der wird König. Es ist dann etwa im dritten Jahr der Regentschaft von Hosea, Nordreich, Hosea, 3 Jahre. Und Hosea war dann eben länger Regent als diese 3 Jahre. Aber nach 3 Jahren wird dann Hiskia König und... Nee, stimmt nicht. So, im dritten Jahr von Hosea wird Hiskia König. So. Und dann sind es von da an noch 6 Jahre bis zur Deportation von Israel. Das heißt, Hosea war 9 Jahre König und der Hiskia, der hat dann also die letzten 6 Jahre vom Nordreich, war er gleichzeitig Regent. So, was können wir erwarten von dem Sohn eines Vaters? Eigentlich, dass er alles so macht, wie der Vater es ihm auch vorgemacht hat. Jetzt bei Hiskia war es glücklicherweise so, dass er es eben anders gemacht hat, dass er eben erkannt hat, ich muss Gott nachfolgen. Und Hiskia hatte dann eine 29-jährige Regentschaft und er war 25 Jahre alt, als er König wurde. Und Hiskia schaffte in Juda vieles ab, was dem Götzendienst diente. Die Höhen, auf denen Gott angebetet wurde, die Steinmale und Aschera-Bilder. Er zertrümmerte die eherne Schlange, die Mose in der Wüste gemacht hat und die als Bildnis angebetet wurde. Und Hiskias Umgang mit den Götzen war kompromisslos und radikal. Er machte keine halben Sachen und er nahm auch keine Rücksicht auf sein Volk, ob sein Volk so schnell dahinterherkommen würde. Denn sicher hatten einige Mühe, das zu verstehen. Schließlich waren sie in diesem Götzendienst aufgewachsen. Und jetzt kommt ein neuer König und er schafft alles ab und sagt, das war alles falsch, was ihr in den letzten Jahren in Anbetung gemacht habt. Es gibt nur einen Gott, das ist der Herr, und den beten wir an und alles andere wird zerstört. Das war sehr kompromisslos. Und wir haben gerade gehört, welche Götzen uns heute umtreiben. Geld, Erfolg, Beliebtheit, Sex, um nur einige davon zu nennen. Und soweit ich weiß, sind eben auch einige von euch erst als Erwachsene zum Glauben gekommen. Das heißt, in der Regel ist es dann so, dass wir, bevor wir zum Glauben kommen, auch diesen Götzen nachlaufen. Und jetzt erinnert euch, wie damals euer Umgang mit diesen Götzen war, nachdem ihr zum Glauben gekommen seid. Was hat sich bei euch verändert? Habt ihr nicht auch mit der gleichen Radikalität dann diese Götzen aus eurem Leben geschmissen? Wie war das mit euren Freunden, mit die ihr vor eurer Bekehrung hattet, die ja dann auch in dieser Götzenwelt mit euch zusammengelebt haben? Sind die heute noch eure Freunde? Wie haben die das aufgenommen? Haben die das verstanden? Haben die gesagt, ach so, ja, das ist ein neuer Weg, na dann ist ja alles gut, ich bin offensichtlich auf dem falschen Weg, aber macht nichts. Oder haben die gesagt, ich glaube, du spinnst ein bisschen und mein Weg ist immer noch der richtige und geh du mal deinen Weg. Also bei mir war es so, dass tatsächlich viele, die meisten von meinen Freunden, zu denen habe ich jetzt so keinen Kontakt mehr, weil es dann eben nicht harmoniert hat. Es ist irgendwo ein beständiger Vorwurf, den man dann als bekehrter Christ seinen Freunden präsentiert. Und natürlich gewinnt man dann als Christ auch viele neue gute Freunde. Und das ist sicher der Fall. Also, nach der Bekehrung sind wir kompromisslos mit den Götzen. Aber wie sieht es heute aus? Haben die Götzen wieder versucht, in unser Leben einzudringen? Der Teufel ist schlau. Er versucht gar nicht unbedingt, Gott direkt zu ersetzen, sondern er stellt die Götzen einfach neben Gott. Sind wir immer noch so radikal mit unseren Götzen wie zur Zeit unserer Bekehrung? Oder schleichen sich die Götzen wieder in unser Leben? So ganz klein, dass wir dann sagen, ja, aber das ist ja jetzt auch echt wichtig und das müssen wir unbedingt oder muss ich auch unbedingt noch mitbefolgen und vernachlässige dabei vielleicht die Sache des Herrn. Mit Hiskia beginnt jedenfalls eine Zeit der Erneuerung bzw. Wiederherstellung für das Südreich Juda. Denn Hiskia vertraute dem Herrn wie kein anderer König vor ihm oder nach ihm. Er befolgte die Gebote des Herrn und schloss keine Bündnisse mit anderen Königen. Vielmehr schenkte Gott ihm militärische Erfolge gegen die Philister und Hiskia löste sich auch von dem König von Assyrien, obwohl dieser gerade Samaria belagerte und dann eben auch nach 3 Jahren eingenommen hatte und deportiert hatte. Das war im 6. Jahr der Regentschaft von Hiskia. Und 8 Jahre später kam dann der König von Assyrien, das war dann der Sanherib, nach Juda und er nahm dann alle festen Städte in Juda ein und zog gegen Jerusalem. Hiskia versuchte die Auseinandersetzung zu vermeiden, die militärische Auseinandersetzung zu vermeiden und nahm dann einige Schätze aus dem Tempel und bot sie dem Sanherib an. Aber der Sanherib nahm sie dann auch tatsächlich, aber er schickte trotzdem sein Heer und seine höchsten Beamten, den obersten Feldherrn, den Oberkämmerer, den Obermundschenk, Rabschake, um Hiskia abzusetzen. Und dann kommen sie nach Jerusalem, vor die Mauer, rein konnten sie nicht, die Tore waren zu, aber sie hielten eine Rede, sodass eben das ganze Volk in der Stadt diese Rede hören konnte. Und sie sprachen diese Rede in hebräischer Sprache, denn sie wollten das Volk entmutigen. Sie drohen mit Belagerung, sie versuchen das Vertrauen der Judäer in ihren Gott zu erschüttern und gleichzeitig versuchen sie König Hiskia vor dem Volk zu diskreditieren. Was kündigen sie konkret an? Jerusalem wird belagert werden und die Bewohner werden vor Hunger und Durst ihren eigenen Kot essen und ihr Urin trinken. Warum sollte der Landesgott den Judäern helfen, wo König Hiskia doch Anbetungsstätten auf den Höhen zerstört hat? Also eigentlich arbeitet Hiskia doch gegen diesen Gott, den ihr jahrelang so gut auf diese Art und Weise angebetet habt. Und außerdem sagte der Rabschake, dass den Assyrern bisher sowieso noch kein Volk und kein Landesgott widerstehen konnte. Auch Samaria, das doch den gleichen Gott anbetet, wurde von Assyrien eingenommen. Der Rabschake spricht, so steht es dann in Kapitel 18, Vers 31, hört nicht auf Hiskia, denn so spricht der König von Assyrien, macht Frieden mit mir, kommt zu mir heraus, so soll jedermann von seinem Weinstock und von seinem Feigenbaum essen und das Wasser seines Brunnens trinken, bis ich komme und euch in ein Land führe, das eurem Land gleich ist. Ein Land voll Korn und Most, ein Land voll Brot und Weinbergen, ein Land voll Ölbäumen und Honig, so werdet ihr am Leben bleiben und nicht sterben. Na, das ist doch eine Aussicht, oder? Hört nicht auf Hiskia, denn er verführt euch, wenn er sagt, der Herr wird uns erretten. Hat etwa irgendeiner von den Göttern der Heidenvölker sein Land aus der Hand des Königs von Assyrien erretten können? Wo sind die Götter von Hamat und Arpad? Wo sind die Götter von Sepha, Vajim und Hena und Iva? Haben sie etwa Samaria aus meiner Hand gerettet? Wen gibt es unter allen Göttern der Länder, der sein Land aus meiner Hand errettet hätte, dass der Herr Jerusalem aus meiner Hand erretten sollte? Der Rabschake verspricht also, wenn sich die Stadt ergibt, dann werden die Einwohner in ein reiches Land mitgenommen, wo Milch und Honig fließen, und dort wird es ihnen besser gehen als in Jerusalem. Und der Rabschake erklärt, dass sein Angebot alternativlos ist, da es keinen Gott gibt, der dem König von Assyrien widerstehen kann. Das ist eine ziemlich starke Rede, wenn wir uns vorstellen, dass das Volk Jerusalem belagert ist. Die haben schon Hunger, denen geht es schon schlecht. Die wissen, dass die Assyrer viel, viel mehr sind, viel, viel größere militärische Macht haben. Und jetzt hören sie diese Rede und da ist es nicht leicht, standhaft zu bleiben. Und dabei haben wir gerade gesehen, eigentlich hat Hiskia in seiner Regentschaft alles richtig gemacht. Er hat die ganzen Götzen zerstört. Er ist treu Gott nachgefolgt. Und jetzt kommt eben diese Herausforderung in dieser Erneuerung. Er hat den wahren Gottesdienst in sein Volk eingeführt und jetzt wird er vor diese Herausforderung gestellt. Und damit kommen wir zum dritten Punkt. Herausforderung in der Erneuerung. Denn das ist noch nicht die einzige, da kommen noch dann im Anschluss ein paar mehr Herausforderungen. Aber dies ist natürlich eine heftige und wir schauen uns mal an, wie Hiskia darauf reagiert, wie er damit umgeht. Also klar ist, wenn alles glatt läuft in unserem Leben, wenn wir meinen, dass wir alles unter Kontrolle haben, wie Hiskia jetzt ja auch hatte, er hat den wahren Gottesdienst in seinem Land eingeführt, offensichtlich hat das gut funktioniert, er wurde gesegnet, er hatte militärische Erfolge, er konnte sich von den Assyrern lossagen, er hat die Philister wieder aus dem Land geworfen, läuft alles bei ihm. Und und dann ist eben auch die Nachfolge, wenn alles gut läuft, natürlich nicht so schwer. Und jetzt kommt eben der Angriff der Assyrer auf die Glaubwürdigkeit des Herrn und auch auf die Glaubwürdigkeit von Hiskia selbst, dem König. Und das ist eben eine große Herausforderung. Und dann sind wir in Kapitel 19. Hiskias Beamte, die kehren zurück zu Hiskia und berichten, was der Rabschake gesagt hatte. Und vor Entsetzen über die Ankündigung zerriss Hiskia seine Kleider und zum Zeichen der Buße zog er ein Sacktuch an. Und Hiskia schickte seine Beamten zum Propheten Jesaja und hoffte, dass der Herr gehört hat, wie der Rabschake im Auftrag des Königs von Assyrien den Herrn verhöhnte. Wir haben es gelesen. Hiskia vertraute darauf, dass der Herr sich das nicht gefallen lassen würde und die Assyrer straft. Und Jesaja sollte dazu den Herrn anrufen und der Herr antwortete in 2. König 19, Vers 6. So spricht der Herr: Fürchte dich nicht vor den Worten, die du gehört hast, mit denen die Knechte des Königs von Assyrien mich gelästert haben. Siehe, ich will ihm einen Geist eingeben, dass er ein Gerücht hören und wieder in sein Land ziehen wird. Und ich will ihn in seinem Land durch das Schwert fällen. Doch bis das dann passiert, dann schickt Sanherib nochmals seine Beamten mit einem Brief zu Hiskia und darin wiederholt Sanherib, dass Hiskia von seinem Gott keine wirkungsvolle Hilfe erwarten darf und er wiederholt nochmal, dass auch die Götter anderer Länder gescheitert sind, ihr Volk vor den Assyrern zu bewahren. Und jetzt lesen wir in Versen 14 bis 19 aus Kapitel 19, wie Hiskia darauf reagiert. Als nun Hiskia den Brief der Boten empfangen hatte und gelesen hatte, ging er hinauf in das Haus des Herrn. Und Hiskia breitete ihn aus vor dem Herrn. Und Hiskia betete vor dem Herrn und sprach: O Herr, du Gott Israels, der du über den Cherubim thronst, du allein bist Gott über alle Königreiche der Erde. Du hast den Himmel und die Erde gemacht. Herr, neige dein Ohr und höre, tue deine Augen auf, o Herr, und sieh. Ja, höre die Worte Sanheribs, der hierher gesandt hat um den lebendigen Gott zu verhöhnen. Es ist wahr, Herr, die Könige von Assyrien haben die Heidenvölker und ihre Länder verwüstet. Und sie haben ihre Götter ins Feuer geworfen, denn sie waren keine Götter, sondern Werke von Menschenhand, Holz und Stein, und so konnten sie sie vernichten. Nun aber, Herr, unser Gott, errette uns doch aus seiner Hand, damit alle Königreiche auf Erden erkennen, dass du, Herr, allein Gott bist. Die Antwort auf das Gebet gibt Gott dann dem Jesaja, und der schickt einen Boten zu Hiskia, und dieser verkündigt Hiskia die Antwort. Das heißt, Gott offenbart gegenüber Hiskia nochmals seine Größe und Macht, dass er sich durch den König von Assyriens nicht verhöhnen lässt, sondern dass er, der Herr, weitaus mächtiger ist. Gott hat also das Gebet von Hiskia erhört. Und Hiskia hat, wenn ihr euch erinnert, was Fabian aus 2. Chronik gelesen hat, Hiskia hat so gebetet, wie wir es eben dort schon gehört haben, das Gebet Salomos zur Tempeleinweihung. In dem Gebet bittet Salomo Gott um Beistand, und Gott antwortet, dass er seinen Beistand gewähren will. 2. Chronik 6, nochmal ganz kurz, Vers 21. So höre doch das Flehen deines Knechtes und deines Volkes Israel, dass sie zu diesem Ort hinrichten werden. Höre du es an dem Ort deiner Wohnung im Himmel. Und wenn du es erhörst, so vergib. Und Vers 24 und 25. Und wenn dein Volk Israel vor dem Feind geschlagen wird, weil sie gegen dich gesündigt haben, und sie kehren wieder um und bekennen deinen Namen und beten und flehen zu dir in diesem Haus, so höre du es vom Himmel her und vergib die Sünde deines Volkes Israel und bringe sie wieder in das Land, das du ihnen und ihren Vätern gegeben hast. Und Gott antwortet in 2. Chronik 7, Vers 12 und 14, ich habe dein Gebet erhört und mir diesen Ort zur Opferstätte gewählt. Und mein Volk, über dem mein Name ausgerufen worden ist, demütigt sich und sie beten und suchen mein Angesicht und kehren von ihren bösen Wegen. So will ich es vom Himmel her hören und ihre Sünden vergeben und ihr Land heilen. Und genau das ist hier passiert. Hiskia hat den Herrn angerufen und der Herr hat ihn erhört. Aber schauen wir uns auch nochmal an, wie konkret Hiskia gebetet hat. Und dieses Gebet und diese Vorgehensweise kann auch durchaus eine Blaupause sein, an die wir uns halten können, wenn wir in Notlagen sind. Also im ersten Schritt hat Hiskia gar nicht selbst gebetet, sondern er hat jemanden gefragt, kannst du für mich den Herrn anrufen? Jetzt hat er den Jesaja gefragt. Zweifellos haben wir nicht unbedingt gleich einen Propheten um die Ecke, den wir fragen können. Aber wir haben unsere Gemeinde und wir können unsere Geschwister fragen, kannst du für mich mitbeten? Und letztlich ist das ja auch die Praxis, die wir haben. Wir haben unsere Gebetsgemeinschaften, wir haben sie hier im Gottesdienst, wir haben sie unter der Woche und es ist gar nicht notwendig, dass wir dazu eine Gemeindeveranstaltung haben, sondern wir können eben auch so miteinander, füreinander einstehen. Wir haben es zum Beispiel auch in unserer WhatsApp-Gruppe, dass da Gebetsanliegen geteilt werden, Signalgruppe im Übrigen. Ja. Und das ist das Erste, was er macht. Und das Zweite, bei der Rückkehr der Assyrer und der erneuten Androhung der Verschleppung, da geht Hiskia selbst ins Gebet. Und dieses Gebet, das hat eben auch eine Struktur. Das heißt, er bringt seine Nöte vor Gott. In Vers 14, als nun Hiskia den Brief aus der Hand der Boten empfangen hatte, da breitete Hiskia ihn aus vor dem Herrn. Also das, was jetzt eigentlich passiert ist, das teilt er dem Herrn mit. Dann erkennt er noch einmal die Größe des Herrn an, in Vers 15. Denn du allein bist Gott über alle Königreiche der Erde. Du hast den Himmel und die Erde gemacht. Also, dass wir auch in unserem Gebet immer wieder auch Gott dafür loben, dass er so ein großer Gott ist. Und dann hat Hiskia das Problem konkret vor Gott gebracht. Vers 16 bis 18. Herr, neige dein Ohr zu mir und höre. Tue deine Augen auf, o Herr, und sieh. Ja, die Worte Sanheribs, die er hierher gesandt hat, um den lebendigen Gott, ja, höre die Worte Sanheribs, der hierher gesandt hat, um den lebendigen Gott zu verhöhnen. Das heißt, Hiskia hält Gott den Brief hin und bittet ihn genau hinzuschauen. Das heißt, er schildert im Detail, was ihm jetzt auf dem Herzen liegt. Und dann fleht er Gott um Hilfe an. Vers 19a. Nun aber, Herr, unser Gott, errette uns doch aus seiner Hand. Also ganz konkret. Er verwendet hier eine sehr einfache und direkte Bitte. Errette uns. Da braucht es keine lange Rede, da braucht es keine komplizierten Sätze. Und Paulus schreibt dazu auch an die Philipper in Philipper 4, Vers 6. Sorgt euch um nichts, sondern in allem lasst durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Also auch da die gleiche Struktur in einem Satz zusammengefasst. Und dann abschließend von Hiskia noch, dass er die Herrlichkeit des Herrn erkennt. 19b. Damit alle Königreiche auf Erden erkennen, dass du, Herr, allein Gott bist. Und darauf zielen unsere Gebete ab, dass der Herr verherrlicht wird. Es geht nicht darum, dass wir gut dastehen, sondern es geht um den Herrn. Unsere Berufung ist, sein Kind zu werden, und dann ist seine Verherrlichung unser Ziel. Und darauf sollen unsere Gebete am Ende ausgerichtet werden. Also auch der Hiskia sagt jetzt nicht, rette uns, damit es uns besser geht, sondern damit alle Königreiche auf Erden erkennen, dass du, Herr, allein Gott bist. Also auch die Art, wie Hiskia betet, ist wahrer Gottesdienst. Und an dem Gebet von Hiskia sehen wir seine Ausrichtung. Und Gott hat das Gebet von Hiskia erhört und lässt Hiskia dann ab Vers 20 über Jesaja die Antwort ausrichten. Es wird wieder Anbau und Ernten geben. Das Volk wird wieder aufblühen. Und die Assyrer werden die Stadt Jerusalem, die Stadt Davids, nicht einnehmen. Der Herr selbst wird sie verteidigen um seines Namens und um Davids Namens willen. Und in der gleichen Nacht wird der Engel des Herrn durch das Lager der Assyrer ziehen und 185.000 Mann töten. Sanherib kehrt dann nach Ninive zurück und wird dort, als er im Tempel seines Gottes anbetet, von seinen eigenen Söhnen erschlagen. Welche Ironie! Der König von Assyrien, der so stolz auf seine eigene Kraft war und der sich stärker wähnte als alle Götter der umliegenden Völker, der wird von seinem eigenen Blut, von seinen eigenen Söhnen getötet. Und das eben im Tempel seines eigenen Gottes. Der Gott Sanheribs hat sich also tatsächlich als komplett machtlos erwiesen. Und während sich Juda durch den rechten Gottesdienst, den König Hiskia wieder eingeführt hat, erneuern durfte, ja, hatte sich der andere Gott, der von Sanherib, als machtlos erwiesen. In dieser ersten Herausforderung hat sich also hat sich jetzt Hiskia sehr gut bewährt, und wir schauen, wie es mit den weiteren Herausforderungen, wer damit umgeht. In Kapitel 20, da lesen wir dann, dass Hiskia sterbenskrank war. Die Krankheit ist uns nicht näher beschrieben, und es ist auch gut möglich, dass dieses Ereignis der Krankheit chronologisch anders einzuordnen ist. Also dass es kann auch sein, dass es vor der Belagerung durch die Assyrer, dass er da krank geworden ist. Da gibt es ein paar gute Gründe, warum das vielleicht so sein könnte, dass eben die Reihenfolge, die wir in der Bibel sehen, auch etwas anders sein könnte. Wenn ihr das genau wissen wollt, dann gibt es dazu Kommentare, die alle möglichen Sichten dazu ganz gut darstellen. Aber für uns heute Morgen ist eigentlich der Zeitpunkt dieser Krankheit gar nicht so relevant, denn was wir hier mitnehmen wollen, ist, dass unsere Gebete wichtig sind. Schauen wir doch einmal, wie hier Hiskia betet. 20 Vers 2, da wandte er sein Angesicht gegen die Wand und betete zum Herrn und sprach, ach Herr, gedenke doch daran, dass ich in Wahrheit und mit ganzem Herzen vor dir gewandelt bin und getan habe, was gut ist in deinen Augen. Und Hiskia weinte sehr. In diesem Gebet bezieht sich Hiskia sehr auf sich und auf seine Verdienste. Und es kann der Verdacht entstehen, dass Hiskia vielleicht ein Problem mit seiner Einstellung hat und sich vielleicht doch auch zu wichtig nimmt. Denn letztlich sagt er zu Gott, bitte rette mich, denn ich habe es verdient. Und Gott antwortet durch Jesaja auf das Gebet. So spricht der Herr, der Gott deines Vaters, Vers 5. Ich habe dein Gebet erhört und deine Tränen angesehen. Siehe, ich will dich heilen. Am dritten Tag wirst du in das Haus des Herrn hinaufgehen. Und ich will zu deinen Lebenstagen noch 15 Jahre hinzufügen. Und ich will dich und diese Stadt aus der Hand des Königs von Assyrien erretten. Und ich will diese Stadt beschirmen um meinetwillen und um meines Knechtes David willen. Die Botschaft, die wir hier lesen, ist, Hiskia erfährt keine Rettung, weil er Gott so hingegeben ist, sondern Gott rettet Hiskia um Gottes Willen und um Davids Willen. Also auch ein König wird nicht gerettet, weil er getan hat, was gut ist, sondern allein aus Gnade. Es wird hier kein Verdienst von Hiskia angerechnet. Und ein kleiner Sidestep, am dritten Tage wirst du in das Haus des Herrn hinaufgehen. Wenn wir dieser dritte Tag hören und dann wirst du zum Herrn gehen, dann denken wir natürlich auch an Christus. Also irgendwo ist das auch sicher eine kleine Vorschattung darauf. Zur Genesung wurde Hiskia dann mit einer Feigenmasse eingerieben. Und nach 3 Tagen ging Hiskia wieder zum Gebet in den Tempel. Doch bei der Ankündigung der Genesung wollte Hiskia ein Zeichen von Gott. An dem Zeichen wollte er erkennen, dass seine Heilung von Dauer wäre. Und Jesaja gab Hiskia 2 Zeichen zur Auswahl. Da ist die Sonnenuhr, die Ahas gemacht hat. Und Jesaja sagt, als Zeichen kannst du aussuchen. Entweder geht die Sonnenuhr 10 Striche nach vorne oder 10 Striche zurück. Und dann sagt Hiskia, okay, dann soll die Sonnenuhr 10 Striche zurückgehen, weil nach vorne ist wahrscheinlich nicht so die ganz große Leistung. Aber zurück, dann kann ich sehen, Gott ist Herr über die Natur, Gott hält alles in der Hand, alles gehorcht ihm. Und dann bin ich auch zuversichtlich, was meine Heilung betrifft. Und wir können auch gleichzeitig diese 10 Schritte zurück, können wir auch so symbolhaft nehmen und sagen, okay, das ist die Sonnenuhr von Ahas. Ahas hat das Volk mit seiner Regentschaft so richtig auch nach unten getrieben, in den Götzendienst hinein. Und mit Hiskia geht es eben wieder da heraus. Und jetzt wird die Zeit im Grunde nochmal 10 Striche zurückgedreht. Und Ahas hat im Grunde das Volk ja auch in das gleiche Gericht geführt, mit Aussicht auf das gleiche Gericht wie im Nordreich. Und dadurch, dass jetzt die Striche 10 Striche zurückgehen, wird nochmal wieder Zeit gewonnen, was letztlich hier auch daraus hervorgeht, nicht 10 Jahre, sondern eben 15 Jahre, aber ein Strich muss ja auch nicht ein Jahr sein. Also hat jetzt die Regentschaft von Hiskia wird noch 15 Jahre dauern und so lange wird da auch noch Frieden sein in dem Land. Und das ist also irgendwo auch ein Zeichen dafür, dass durch Hiskia eben das Volk noch einmal Zeit gewonnen hat und Gott ihnen eben diese Zeit geschenkt hat, die sie nutzen können, um ihm treu zu dienen. Wir werden sehen, ob sie diese gewonnene Zeit nutzen, aber letztlich wissen wir schon, dass sie es am Ende auf jeden Fall nicht schaffen werden. Und nach der Genesung von Hiskia, da kamen dann eben auch Boten vom König von Babel mit Geschenken für Hiskia. Der König Berodach-Baladan, das ist der König von Babel, der hatte gehört, dass Hiskia krank gewesen war. Und Hiskia, der war offensichtlich sehr geschmeichelt davon, dass jetzt der große König aus Babel Leute zu ihm schickt, die ihm Geschenke bringen und sagen, ich habe gehört, du bist krank, ich wünsche dir die besten Genesungswünsche und bringe dir noch was Schönes mit. Und in seiner Eitelkeit zeigte Hiskia denen dann, oh, ihr seid wirklich gute Freunde, wenn ihr so kommt, ich zeige euch mal, was mein Reich so alles an Vermögen hat und an Reichtümern. Und dann führte er sie in seine Schatzkammern und zeigte ihnen alles, was er so hatte. Und dazu lesen wir dann in 2. Chronik 32, Vers 31. Als aber die Gesandten der Fürsten von Babel zu ihm, zu Hiskia, geschickt wurden, um sich nach dem Wunder zu erkundigen, das im Land geschehen war, da verließ ihn Gott, um ihn auf die Probe zu stellen, damit er alles erkenne, was in seinem Herzen war. Also hat Hiskia offensichtlich nicht nur die Schätze gezeigt, sondern vermutlich hat er auch über eine Allianz mit Babel gesprochen, mit den Babyloniern. Eine Allianz gegen die Assyrer. Und das war aus zwei Gründen nicht klug. Nämlich, Gottes Volk soll keine Allianzen mit Götzendienern bilden. Und außerdem hatte Gott versprochen, dass die Assyrer Jerusalem nicht einnehmen werden. Hiskia hatte schon einige Nachweise der Macht von Gott gesehen. Und insofern war die Allianz eigentlich gar nicht nötig. Jedenfalls, als die Boten wieder weg waren, kam Jesaja zu Hiskia und kündigte ihm an, dass das Volk Juda nach dem Tod von Hiskia nach Babel verschleppt und dass seine Söhne dann als Diener am Hof des Königs von Babel dienen werden. Und da hätten wir jetzt gedacht, da erkennt Hiskia noch einmal, dass er irgendwie was falsch gemacht hat. Aber jetzt hat er eine ganz überraschende Antwort. Da sagt er in Vers 19, da sprach Hiskia zu Jesaja, das Wort des Herrn, das du geredet hast, ist gut. Denn er sprach, es wird ja doch Friede und Sicherheit sein zu meinen Lebzeiten. Nach mir die Sintflut. Hiskia hat das erstaunlich gleichmütig aufgenommen. Und denn sein Trost war, dass zu seinen Lebzeiten Friede sein würde. Und Gott hatte ihn auf die Probe gestellt. Hatten wir gerade gesehen, 2. Chronik. Damit er alles erkenne, was in seinem Herzen war. Jetzt haben wir es auch gesehen. Und was wir sehen, das erschreckt uns. Denn eine Allianz mit Babel wäre ein Götzendienst. Da Hiskia sein Vertrauen jetzt doch nicht auf Gott setzt. Anstatt zu erkennen, dass der Wohlstand und Friede, den Juda unter seiner Königsherrschaft erfährt, allein aus Gottes Gnade geboren ist, bildet er sich ein, dass er alles selbst erreicht hat. Erinnern wir uns an das Gebet von Hiskia, das wir zu Anfang von Kapitel 20 gelesen haben, als Hiskia sterbenskrank war. Ach Herr, gedenke doch daran, dass ich in Wahrheit und mit ganzem Herzen vor dir gewandelt bin und getan habe, was gut ist in deinen Augen. Es ist also schon eine ganze Menge Stolz in Hiskia, was er alles geschafft hat. Dazu habe ich was gelesen von C.J. Mahaney, der sagt, unabhängig von Alter und Berufung ist Demut unser bester Freund und Stolz ist unser größter Feind. Kommen wir also zum Schluss. Wir haben gesehen, wie das Nordreich Israel untergegangen ist, weil es tief im Götzendienst verstrickt war und ohne den Gott gelebt hat, der sie aus Ägypten ins gelobte Land geführt hat. Dann haben wir gesehen, wie Hiskia das Südreich Juda erneuert hat, indem er die Götzenbilder zerstört hat, die dort genauso wie im Nordreich aufgestellt waren. Doch Hiskia hat sich eben Gott zugewendet und den rechten Gottesdienst wieder eingeführt. Hiskia war einer der besten Könige, die Gottes Volk regiert haben. Und doch können wir über sein Ende enttäuscht sein. Wir sehen, dass Hiskia genauso selbstgefällig wird wie jeder andere Mensch. Und das lasst uns eine Warnung sein. Wir dürfen auch froh sein über unsere Gemeinde. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass es allein Gottes Gnade ist, die uns das schenkt. Und sicher dürfen und sollen wir einander ermutigen und Anerkennung geben, wenn wir etwas gut gemacht haben. Und das können ganz unterschiedliche Dinge in der Gemeinde sein. Und es ist gut, wenn wir uns sagen, das war gut. Wenn wir jetzt schauen, in den Garten schauen, was da an Arbeit gemacht wurde. Das ist gut, dass wir das gemacht haben. Wenn ein Kuchen gebacken wird, der uns vielleicht besonders lecker schmeckt, dann dürfen wir dem Bäcker oder der Bäckerin sagen, das ist ein leckerer Kuchen, hast du gut gemacht. Wenn die instrumentale Begleitung, mit Gesang und Gott loben, wenn die gut ist, dann dürfen wir den Organistinnen oder Gitarrenspielern sagen, das hast du gut gemacht. Wenn ein Gebet oder eine Predigt uns besonders anspricht, dann dürfen wir ihn darauf ansprechen und sagen, das hat mir gut gefallen. Oder wenn einfach eine Papphütte irgendjemand im Garten gebaut hat und die hat uns gefallen, dann dürfen wir sagen, das hast du toll gemacht, das sieht total gut aus. Wir dürfen einander sagen, wenn wir etwas gut gemacht haben, aber wir dürfen eben nicht vergessen, dass wir es aus Gottes Hand bekommen haben und uns nicht einbilden, es wäre allein unser Können und unser Verdienst und dass wir in unserem Stolz darüber Gott vergessen. Hiskia hat den rechten Gottesdienst wieder eingeführt und er hat eine Wasserleitung für Jerusalem gebaut. Gute Sache. Aber das ist kein Grund zu vergessen, dass alles, was er bekommen hat, dass er es aus Gottes Hand bekommen hat. Es ist seine Gnade, wenn sein Volk in Frieden leben darf. Wir haben auch gesehen, dass Hiskia keine endgültige Erneuerung herbeiführen konnte, sondern dass er den Herausforderungen erlegen ist, sobald sein Stolz größer war als seine Demut vor Gott. Judas Exil wird also auch kommen und es ist schon angekündigt. Hiskia hat viel erreicht, aber als er starb, wird nach ihm Manasse König. Und Manasse wird Juda wieder in den gleichen Götzendienst führen, wie sein Großvater Ahas es tat. Und bald wird Juda in Gefangenschaft sein. Also auch die besten Könige werden am Ende von ihrer sündigen Natur eingeholt. Und nur ein König kann wahre Wiederherstellung bringen. Und das ist Jesus Christus. Und am Ende dieses Abschnitts erkennen wir, wie wichtig es ist, den lebendigen Gott anzubeten und ihm zu vertrauen. Und das können wir durch unsere Verbindung mit dem Sohn Gottes tun. Hiskia war wie David, aber er war nicht der David, der kommen sollte. Der David, das ist allein Jesus Christus. Und Jesus Christus ist eben der König, der ein völlig sündloses Leben führte, der für Götzendiener wie uns starb und ihr Urteil auf sich nahm. Und der am dritten Tag auferstand, um ihnen das Leben in seinem ewigen Reich zu schenken. Freuen wir uns über diesen König, freuen wir uns darüber, dass wir diesen König kennen dürfen. Und schließen möchte ich mit Vers 24 und 25 aus dem Brief des Judas. Da heißt es, dem aber, der mächtig genug ist, euch ohne Straucheln zu bewahren und euch unsträflich mit Freuden vor das Angesicht seiner Herrlichkeit zu stellen, dem allein weisen Gott, unserem Retter, gebührt Herrlichkeit und Majestät und Macht und Herrschaft, jetzt und in alle Ewigkeit. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus.